Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 1.
Bundespräsident Gouchbet befürwortet den Einsatz von Schweizer Soldaten gegen Piraten vor der Küste Somalias. Daniel Albrecht ist Sieger des Weltcup-Riesenslaloms in Alta Badia. Und in St. Moritz ist die Frauenabfahrt wegen starker Winde abgesagt worden. Dies sind die Schlagzeilen. Am Mikrofon ist Philipp Bürkler. Der Bundesrat ist grundsätzlich bereit, eigene Soldaten nach Somalia zu schicken, um Schiffe, die unter Schweizer Flagge fahren, vor Piraten zu schützen. Das sagte Bundespräsident Gouchbet in einem Interview mit der Sonntagszeitung. Die Schweiz habe gar keine andere Wahl, wenn eigene Schiffe bedroht würden. Es handelt sich dabei nicht um eine Kriegsaktion, sondern um einen Polizeieinsatz. Klar sei, dass dafür nur Freiwillige in Frage kämen, so Gouchbet weiter. Und man müsse abklären, welche Konsequenzen ein solcher Einsatz hätte. Zu einem möglichen Einsatz von Schweizer Soldaten vor der Küste Somalias sagt Bruno Zuppiger, der Präsident der Nationalrätlichen Sicherheitskommission.
Ich glaube, das müsste genau geprüft werden, bevor sie zum Einsatz kommen. Wir können nur einen ganz begrenzten Schutz für die Mannschaft und für die Schiffe direkt garantieren, aber sicher nicht einen Seekrieg führen oder allenfalls sogar die Piraten verfolgen in Somalia.
Für einen Schutzeinsatz auf Schweizer Handelsschiffen ist für Zuppiger nicht klar, dass es zwingend Soldaten sein müssen.
Das könnten auch gut ausgebildete Polizeikräfte sein, die für ein solches Kontingent zur Verfügung gestellt werden. Oder aber auch eben Spezialeinheiten der Armee, zum Beispiel dieses Aufklärungsdetachement, das ja extra ausgebildet ist, um in fremden Ländern Schweizer zu schützen, Schweizer auch zu evakuieren, wenn Not am Mann ist. Solche Mittel könnte ich mir vorstellen, aber die ganzen Rahmenbedingungen müssen natürlich dann stimmen. Man kann die nicht völlig isoliert da zum Schutz einer Crew auf einem Schiff belassen.
Die Schweizer Hochseeflotte zählt 35 Schiffe, die bei der Durchfahrt durch den Suezkanal den von den Piraten bedrohten Golf von Aden passieren müssen. Auch China will sich am internationalen Einsatz gegen Piraten vor der Küste Somalias beteiligen. Dies hat das Verteidigungsministerium in Peking angekündigt. 3 Kriegsschiffe sollen am 26. Dezember aus der Hafenstadt Sania in Südchina auslaufen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur ist es der erste Einsatz dieser Art. China hat sein Militär bislang aus internationalen Einsätzen herausgehalten. Kämpfer der Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad haben mindestens 10 Qassam-Raketen auf Israel gefeuert. Die israelische Luftwaffe reagierte mit einem Vergeltungsschlag im Gazastreifen. Nach dem Ende einer 6-monatigen Waffenruhe mit Israel am Freitag haben die militanten Palästinenserorganisationen ihre Angriffe wieder verschärft. Sie wollen ein Ende der israelischen Blockade des Gazastreifens erreichen. Auf dem Flughafen von Denver im US-Bundesstaat Colorado ist ein Flugzeug der Continental Airlines verunglückt. Nach Angaben des Flughafens von Denver wurden 38 der 112 Passagiere verletzt. Die Flugzeuginsassen hätten die Maschine über Notrutschen verlassen können. 2 Personen seien in einem kritischen Zustand ins Spital eingeliefert worden. Die Boeing 737 kam nach Angaben der Behörden beim Start von der Piste ab und sei dann in Brand geraten. Die Maschine sollte von Denver nach Houston fliegen. Bei einer Serie von Auffahrunfällen auf einer Autobahn bei Frankfurt sind 13 Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Gemäß Polizeiangaben verunglückte am Abend zuerst ein Fahrzeug, weil es zu schnell unterwegs war. Daraufhin seien mehrere Fahrzeuge in die Unfallstelle gerast. Auch auf der Gegenfahrbahn sei es zu Unfällen gekommen, wegen Schaulustiger. Im Gebiet des Bündner Skiorts Laax ist ein 51-jähriger Wintersportler tödlich verunfallt. Der Skifahrer habe sich bei einem Sturz gestern Nachmittag so schwere Verletzungen zugezogen, dass er noch auf der Unfallstelle gestorben sei, teilt die Kantonspolizei Graubünden mit. Im Skigebiet von Jodolin im Unterwallis ist eine Lawine außerhalb der markierten Pisten niedergegangen. 2 Personen sind von der Lawine mitgerissen worden, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilt. Eine Suchaktion sei im Gange. Beim Ski-Weltcup-Riesenslalom der Männer in Alta Badia fuhr der Schweizer Daniel Albrecht im Schlussklassement auf das Siegerpodest. gefolgt von Kroaten Ivica Kostelic mit 1/12 Rückstand. Auf den dritten Platz fuhr der Österreicher Hannes Reichelt. Zweitbester Schweizer ist Didier Güsch auf dem fünften Rang. Didier De Fago fuhr auf den Rang 14, Carlo Janka wurde 15. und Marc Berto wurde 22. Die Weltcup-Abfahrt der Frauen in St. Moritz ist wegen stürmischen Windes abgesagt worden. Die Rennleitung traf die Entscheidung, nachdem Böen mit Geschwindigkeiten von über 100 km pro Stunde gemessen wurden. Einen Ersatztermin gibt es noch nicht. Das Wetter bis morgen Montagabend. Im Norden ist es oft bewölkt, im Süden und in den Alpen ist es sonnig. Temperatur im Norden um 7, im Süden um 15 Grad. Das waren die Nachrichten von Schweizer Radio DRS. Am Mikrofon war Philipp Bürkler und verantwortlich Gabriela Schmidlin.
DRS 1, Menschen und Horizonte, am Mikrofon Regisager. Einfach verreisen, alles hinter sich lassen, an einem neuen Ort, neu anfangen. Das haben sich wahrscheinlich viele von uns irgendwann schon mal gewünscht. Aber die wenigsten setzen den Traum dann auch in Tat um. Die Lisa, die hat es gemacht. Die 38-Jährige lebt in einem winzigen Steinhäuschen, ohne Strom und ohne fließendes Wasser, in Südfrankreich. Und sie geniesst, wie sie selber sagt, eine ganz grosse Freiheit. Wir haben die Geschichte von Lisa schon mal erzählt, hier im «Menschen und Horizonte». Und sie hat unsere Hörerinnen und Hörer ganz offensichtlich total berührt. Wir haben ganz viel Post bekommen für Lisa. Und darum wiederholen wir jetzt die Sendung vom letzten Frühling. Redaktion Karin Frey. If you're a cowboy, I would trail you. If you're a piece of wood, I'd nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would swim you. If you're a house, I would live in you all my days. If you're a preacher, I'd begin to change my ways. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. If I was in jail, I know you'd spring. If I was a telephone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. If you're a cowboy, I would trail you. If
you're a piece of wood, I'd nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a sailboat, I would sail you to the shore.
Die Lisa will ganz einfach die Lisa sein, ohne Geschlechtsnamen. Sage ich nicht wichtig, dass sie mit ganzem Namen auftritt hier bei uns auf der Reise in der Sendung «Menschen und Horizonte». Die Lisa wohnt seit 4 Jahren in Südfrankreich, aber angefangen hat ihre Geschichte im Schnellzug von Bern auf Zürich. Dort hat sie Karin Frey zum ersten Mal getroffen.
Für mich ist der 4-Abend-Zug zurück auf Zürich. Ich setze ab, stecke das Handy weg, chrome den iPod zu den Taschen aus, schaue auf und direkt in ein aufgewecktes, braunbrünes Frauengesicht mit leuchtend blauen Augen. Sie trägt sorgfältig geschnittene, blonde, kurze Haare und um sie herum ist ein spezieller Geruch. Es schmeckt irgendwie nach Leder und Rauch. Ich denke für einen Moment, hat die schön, die war sicher in der Ferien gewesen. Sie strahlt mich an und fragt ganz offen, ob sie wissen darf, was denn das für ein Gerät ist, das ich hier in der Hand habe. Ich staune sie an. Eine junge Frau, die nicht weiss, was ein iPod ist. Ich erkläre ihr, das sei etwas wie ein Walkman, wo man damit Musik hören, Fotos speichern und sogar Videos schauen kann. Jetzt staunt sie. Sie lebt eben seit 4 Jahren weg von unserer Gesellschaft. Allein in Frankreich, auf dem Land, in einem Häuschen ohne fliessend Wasser und ohne Strom. Jetzt staune ich wieder und wir fangen an zu schwätzen. Ein Gespräch, das damit aufhört, dass er mein Kärtchen in die Hand drückt. Wenn für sie ein Porträt okay wäre, soll sie sich doch melden. Umgekehrt geht nicht, die Lisa hat auch kein Telefon. Ich habe Glück. Sie läutet an und ein paar Monate später bin ich Richtung Haute-Languedoc unterwegs. Mit einer selber gezeichneten Karte in der Hand mache ich mich auf die Suche nach ihrem Zuhause. Irgendwo drin Nuss, zwischen Hügeln, Wäldern und Tälern. Ein SMS schicken, falls sie es nicht finden, geht wie gesagt nicht. Es muss einfach klappen, irgendwie. Und ich habe nur mal Glück, ich finde es und bin überrascht. Sie wohnt nicht etwa in der Wildnis. Schon ländlich zwar, aber auf einem Landstück, das vielleicht so gross ist wie 2 grosse Fußballfelder. Rundum Land von anderen Leuten und in Sichtweite sogar hier und dort ein Haus.
Das ist ein Grundstück, durchzogen von verschiedenen Steinmauern. Vor uns zu, da hat es Rebstöcke.
Das sind alte Rebstöcke, die da waren, als ich das Grundstück gekauft habe. Sie geben nicht mehr grossen Ertrag, aber immer noch genug, dass ich etwas davon essen kann und auch einmal einen Traubensaft selber pressen. Aber natürlich nichts zum Konservieren, von wie gar nicht zu reden. Ich habe, seit ich da bin, schon wahrscheinlich mehr als die Hälfte davon verloren, weil sie einfach alt sind. Und die Lücken, die entstehen, dort, wo ich sie rausnehme, die tue ich frisch bepflanzen mit Bäumen. Hier auf der rechten Seite sehen wir gerade als erstes einen Kakibaum, den ich vor einem Jahr gepflanzt habe. Dann ein bisschen weiter links einen Mandelbaum. Und auf der linken Seite des Weges ein Pfirsichbaum. Die sind alle seit einem Jahr da. Und im Grossen und Ganzen habe ich vor einem Jahr knapp 30 Bäume gepflanzt.
Und da geht es darum, dass man das Zeug selbst verkauft oder sich wie über Wasser hält? Oder ist das jetzt einfach für den eigenen Gebrauch?
Im ersten Moment ist es für den eigenen Gebrauch, weil die ersten paar Jahre wird die Produktion noch nicht gross genug sein, dass ich etwas davon verkaufen kann.
Aber das wäre das Ziel?
Das Ziel wahrscheinlich schon, aber das ist mal in weiter Ferne jetzt noch.
Gut, jetzt gehen wir da, glaube ich, am gescheitsten ein bisschen zum Wind aus.
Der Wind bläst wie verrückt. Immer wieder müssen wir flüchten in eine windgeschützte Ecke. Tramontana heisst sie, der Wind sei kalt und mich die Leute damals halb verrückt, erzählt Lisa. Und zeigt mir ihren Garten, der terrassenartig am Hügel anliegt. Ein Teil ist mit Kastanien bewaldet. Zwischendurch hat es Häufchen aus Holz und Stein, Material, das sie damit arbeitet, Mauern baut oder probiert Humus zu machen für ihre Gemüsebeetchen. In 2 grossen grünen Fässern fällt sie das Regenwasser auf.
Ich sammle Regenwasser auf dem Dach. Und weil es sehr wenig regnet, muss ich eine grosse Menge Reserven haben. Wenn es einmal regnet, regnet es heftig und in einer grossen Menge auf einmal. Und das Wasser, das muss ich sammeln und können aufbewahren, für das man nachher möglichst lang lenkt. Mein Trinkwasser, das ich bei der Quelle hole, das schleppe ich mit dem Velo daher. Und das Regenwasser, das da in den Fässern ist, das brauche ich für Körperhygiene und für das Geschirr zu waschen und natürlich nachher auch für den Garten zu gießen, was übrig bleibt.
Jetzt sind wir ja aber nicht ganz, ganz weg vom Zeug. Wenn ich umschaue, sehe ich auch ganz normale Häuser, Einfamilienhäuser. Also man ist so wie ein bisschen in einem Dorf, aber nicht mit drin. Warum denn das Wasser bei der Quelle holen und nicht beim Nachbarn?
Ja, der Nachbar überkommt das Wasser von der Gemeindewasserversorgung und das ist behandelt mit Chlor. Und das Wasser, das ich bei der Quelle hole, das ist ganz frisches, reines Quellwasser, ohne irgendwelche Behandlung. Und das hat eine andere Qualität. Es ist lebendiges Wasser und es ist ein anderes Erlebnis.
Geht es darum, anders zu leben als alle anderen? Um was geht es?
Es geht vielleicht in erster Linie darum, das Leben richtig zu spüren. Weil es tut mir, es ist so bequem und einfach, wenn du den Wasserhahn aufdrehst. Es ist da, es ist wie eine Selbstverständlichkeit. Und man überlegt sich gar nicht mehr richtig, woher kommt es und was ist es im Grunde genommen. Und wenn ich es sehe, zum Berg ausfließen, dann ist das eine andere Welt. Und ich spüre das Leben, ich spüre die Lebendigkeit, die drinnen steckt. Ich fahre mit dem Velo 10 Kilometer bis zu der Quelle, die gefasst ist, mit meinen Plastikflaschen und fülle mir die auf und fahre mit diesen Flaschen wieder zu mir heim. Und das mache ich 2 bis 3 Mal in der Woche. So habe ich gern frisches Trinkwasser.
Plastikflaschen?
Ja.
Also man macht schon auch Kompromisse, oder? Es ist doch nicht so, dass man mit den Schwanzblasen unterwegs wäre.
Plastikflaschen, weil sie im Grunde genommen praktisch sind, sie sind leicht und wenn man sie mit dem Velo umdreht, dann nimmt man nicht Glas. Es macht irgendwie fast keinen Sinn, noch zusätzliches Gewicht umzutragen, wenn man einen Weg schon mit dem Velo einen Haufen Gewicht umschleift. Irgendwie bin ich ja auch kein Übermensch, ich bin kein Herkula und ich bin kein Kraftmonster. Ich bin auch einfach nur eine kleine Frau. Und ich mache das, was in meinen Möglichkeiten liegt.
Wir haben vorher von den Bäumen geredet. Von uns zu hat es aber auch noch anders.
Das ist die Terrasse oberhalb des Hauses, wo ich im Grunde genommen vorgesehen habe, als Gemüsegarten einzurichten. Ich habe den Boden umgegraben und habe mal angefangen, Gründünger zu säen. Und habe im Sinn gehabt, einmal als erstes eine Prärie zu wachsen, weil das gut ist für die Humusbildung. Ich habe hier sehr einen trockenen, sandigen Boden, praktisch kein Humus. Und bevor ich überhaupt an einen Gemüsegarten denken kann, habe ich müssen etwas machen, um den Boden zu verbessern. Die Parzelle, die du da siehst, auf der rechten Seite, das ist so ein bisschen wie ein Triangel, da wachsen jetzt gelbe Blumen und zwischendurch siehst du mal ein kleines bisschen Luzerne und einen kleinen Streifen Zottelwicken. Das ist die dritte Saat. Und ich hatte sehr Mühe, bis die Sachen überhaupt einmal sich installieren konnten. Die erste Saat hat gar nicht gekeimt. Da ist also praktisch kein Samen aufgegangen. Dann die zweite Saat, die ich im Herbst gemacht habe, die hat gekeimt. Und die ist mir aber nachher im Jahr darauf vertrocknet. Und das, was ich jetzt hier sehe, das ist die dritte Saat nach einer Mistapplikation. Und endlich hat sie können Wurzeln machen und Fuß fassen. Sie ist aber mager, sie ist klein. Verglichen mit dem, was ich gesagt habe, ist wenig, was gekommen ist.
Das Leben so nah spüren, das hat einen Preis.
Der Preis ist die Anstrengung, die ich mache. Vielleicht auch die Frustrationen, die ich erlebe dabei, weil es halt nicht so geht, wie ich mir es vorgestellt habe, weil es nicht so ring geht und nicht so gäbig, wie ich mir es gewünscht hätte. Und weil halt ein Haufen von meinen Anstrengungen im Sand verlaufen oder vom Wind verweht werden. Aber was ich gewinne dabei, das ist eine grosse Freiheit. Und das ist die Freiheit, wirklich ganz, ganz nah beim Leben zu sein und das Leben richtig zu spüren. Und das war das, was mir vorher gefällt hat.
Sie kommt immer wieder nahe ans Leben,
im Guten wie im Schlechten. Wenn er ein Berggämsi über Nacht die einzigen grünen Blättchen ab dem jungen Mandelbäumli frisst, wenn die Wildsäu kommen und eine Sauerei machen, aber auch, wenn sie ihr Werk sieht wachsen.
Ich hatte lange Jahre einen Traum von einem bisschen Land mit einem winzig kleinen Haus, wo ich draussen sein kann, von morgen bis am Abend, alltag, und mir meinen Paradiesgarten einrichten. Ich habe mir das in meinem Traum ausgemalt und bin bis ans andere Ende der Welt und habe den gesucht.
Wohin?
Auf Australien. Ich war 3 Monate mit dem Velo in Australien unterwegs und habe den Ort nicht gefunden.
Ist das also ein Bauchgespür in sich? Es könnte Australien sein?
Das Klima. Ein anderes Klima. Auch das Fremde. Und vor allem das Genug von Europa. Ich hatte irgendwie das Gefühl, da in Europa, da stehst du vor einer Mauer und kommst nicht weiter. Es geht einfach, es geht nicht mehr weiter so.
Wie war das dort?
Ich bin natürlich auf eine Gesellschaft gestossen, die halt auch Wurzeln in der europäischen Gesellschaft hat. Ganz klar. Und sich ein bisschen auf die gleiche Art und Weise entwickelt. Und wo innerhalb von 200 Jahren so eine grosse Menge von Natur zerstört hat, wie die Europäer innerhalb von 1000 Jahren zerstört haben. Und habe natürlich gesehen, dass das auch eine Illusion ist. Und habe gesehen, dass ich dort drinnen auch nicht werden können, mein Glück finden. Unmöglich. Und wiederum wieder zurück auf Europa. Und habe diesen Traum begraben. Ich hatte das Gefühl, Lisa, vergiss es, das findest du nie. Das bleibt ein Traum. Und bin dann auf der Reise mit dem Velo gegen Pyrenäen so mehr oder weniger per Zufall auf dieses Land gestossen. Ich habe ihn nicht mehr gesucht. Und dann, als ich da meinen Fuß auf dieses Land gesetzt habe, war das für mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ich habe den Hocker dahinter gesehen, der Gahux. Ich habe den Wald gesehen nebenan und die Sicht auf den Pic du Nodesch, den wir hier im Süden haben. Es hat mich getroffen, es hat mich reingenommen wie eine Turbulenz, wie eine Strudel. Und ich habe mich gar nicht dagegen wehren können. Ich habe gewusst, dass das ist mein bisschen Land, das ist noch. Ich habe das kleine Haus hier gesehen. Ich habe das ganze Gebüsch gesehen, der ganze Urwald, der da ist und die Mauern, die versteckt sind. Darunter habe ich eigentlich fast nicht wahrgenommen. Ich habe eine Katze im Sack gekauft. Und als ich angefangen habe, und die ganzen Mauern entdeckt habe, und viele Sachen vorgekommen sind, die ich mir gar nicht hätte erträumen können, ein Glücksmoment am anderen erlebt. Und ich habe die Sachen nachher frisch weggemacht. Ich habe Kieswege gebaut, ich habe Mauern frisch weggemacht und wieder aufgebaut. Und ich habe das Werk, das meine Vorgänger mit viel Liebe gemacht haben, angefangen restaurieren. Und ich pflege es. Ich habe grosse Freude daran und das gibt mir eine grosse Zufriedenheit.
Und all diese Sachen pflegen heisst, den ganzen Tag verrossen sein, Sommer und Winter, Steine rumlüpfen, die gut und gerne 30 Kilo schwer sein können, Holz mit einem Handsageli sagen. In der Lisa, ihre Hände, die sehen entsprechend auch gebraucht und kräftig aus. Denn Strom gibt es auch nicht dort, wo die Lisa wohnt, und Sachen, die wir so das Gefühl haben, und da könnte man eigentlich nicht drauf verzichten, wie zum Beispiel ein WC. Für die hat Lisa kreative Lösungen gefunden. Und welche erzählt sie in 3 Minuten hier auf DRS1. Verkehrsinfo DRS von 14.24 Uhr in der Westschweiz auf der A1 Richtung Lausanne zwischen Chavornay und La Sarre. Behinderung nach einem Unfall. Vorsicht, im Bereich der Unfallstelle befindet sich noch ein Hund auf der Fahrbahn.
On se déchire pour un avenir dont on ne connaît même pas la fin. On se bouscule, on s'aime, on se brûle. On refait le monde pour un rien, pour un rien. On a besoin de vivre ensemble pour être sûr qu'on se ressemble. On se trahit, on se déteste, et c'est le temps qui fait le reste, tout le reste. Aussi fou que les rêves.
Sie hören «Deres Eis». Die 38-jährige Lisa lebt in Südfrankreich, abgeschieden und allein in einem Häuschen, das nur gerade 2 auf 3 Meter gross ist, an einem Hang auf einem bisschen Land, das sie sich selber ausgesucht hat. Dort versucht sie als Selbstversorgerin möglichst unabhängig zu sein, zum Beispiel von Erdöl und überhaupt von allem, was der Natur nicht gut tut. Das, was für uns normal ist, ein Kühlschrank, Schocke, Guetzli, eine warme Dusche oder nur schon Strom und fließendes Wasser, das alles ist für sie Luxus, den sie sich nicht leistet und auch nicht will leisten. Das einzige Gerät, das Karin Frey bei der Lisa gefunden hat bei ihrem Besuch in Südfrankreich, ist ein solarbetriebener Transistorradio.
Das hat hinten nachher eine Kurbel. Da kann ich mir die Batterie aufladen damit. Und obendrauf ist eine kleine Solarzelle. Und jetzt habe ich das hier so in der Sonne positioniert, dass man mit der Solarzelle die Batterie im Inneren aufgeladen wird. Und dann kann ich das einschalten. Und dann habe ich France Inter.
Und das ist sozusagen der einzige technische Draht zum Rest der Welt?
Das ist es so, ja.
Wenn man das Weg raufkommt, kommt man an ein Steinhäuschen her. Da ist eingraviert 1933, hat eine relativ neue Türe drin. Und sonst ist es ein Steinhaus, aber nicht ein grosses.
Es ist innen 3 Meter lang und 2,40 breit.
Gehen wir rein.
Es hat eine zweiteilige Stalltüre. Oben nachher kann ich auftun und offen lassen, unten nachher wieder zutun. Das ist wie ein Fenster. Das ist das einzige Fenster, quasi, wo ich habe, die Stalltüre. Und dann kommen wir rein.
Und es ist ganz rauchig da drin. Was passiert da im Moment?
Ja, ich habe ein kleines Problem mit der Heizung. Das Chemie ist zu wenig hoch. Und wenn wir so einen Wind haben wie heute, dann blasen wir den Rauch oben nachher ins Haus rein. Und dann habe ich halt etwa ein bisschen Rauch im Haus. Man schmeckt es. Und dann muss ich halt die Türen offen lassen, damit die Sache raus kann, dass ich wieder frische Luft habe.
Wenn man das Haus anschaut, es ist eine Art, nicht wirklich zweistöckig, sondern es sieht ein bisschen aus wie ein grosses Hochbett. Oben dran ist das Bett, ein Hochbett, das überdacht ist. Und unten innen hat es auch noch so ein paar Sachen.
Ich lege da gerade schnell ein frisches Holz auf. Ich habe unten nachher ein Kanapé. Dann hier im linken Ecke einen gussisigen Ofen zum Heizen auf die eine Seite und andererseits zum Kochen drauf.
Also es ist nur ein kleines Öffel mit quasi einer Platte?
Das ist richtig. Und viel mehr braucht es nicht, weil für den kleinen Raum, den habe ich immer nur innerhalb von 2 Stunden, mache ich mit 30 Grad. Zum Kochen längt es, zum Heizen längt es. Das ist alles, was es braucht. Du siehst jetzt gerade, wie es rauchnet.
Ja.
Jetzt blasen der Wind durch die Chemie oben runter. Der Rauch kommt jetzt hier zum Anzugsloch. Jetzt müssen wir gerade Rauch ins Haus hineinblasen. Ja. Jetzt muss ich die Türen wieder aufdrehen.
Jetzt fällt es gleich davon.
Versteckt.
Oh. Leck mich. Ja, das zieht, hä?
Ja.
Aber das heisst ja auch, eben gerade bei so Sachen, und der Wind ist häufig, dann heisst das Sommer wie Winter, Tür und Tor offen. Und es wird sicher auch ab und zu ein bisschen frisch.
Ja, das wird es, ja. Man darf also nicht heikel sein, das stimmt. Wenn man reinkommt, auf der rechten Seite hinter der Tür, habe ich einen 3-türigen Schaft aus Kastanienholz und dann ein kleines Büchergestell, und hinten nach einem Schreibtisch. Das nimmt die ganze rechte Seite auf eine Tiefe von etwa 60 cm in Anspruch. Und auf der linken Seite steht eben das Kanapé und im linken Ecke der Ofen.
Also Schreibtisch klingt sehr feudal. Das ist ein munziges Tischchen, wo nicht nur geschrieben wird. Ich sehe, dort hat es einen Schnitz Kürbis, es hat eine Flasche sonst drauf oben.
Ja.
Der Honig steht nebenzu.
Es ist eigentlich eher der Küchentisch als der Schreibtisch, das ist wahr.
Jetzt müssen wir, glaube ich, mir brennt es in den Augen. Das ist verrückt, wie wahnsinnig, dass man sich an irgendwelche Annehmlichkeiten gewöhnt ist. Wenn man reingeht, hat man den Rauch, wenn man rausgeht, hat man den Wind.
Mit dem muss man leben. Ja, die Natur ist manchmal ein bisschen wild und manchmal ein bisschen nicht unbedingt freundlich. Aber man lernt damit umgehen.
Was passiert, wenn du krank bist?
Ja, das habe ich 2 Mal schon erlebt, was mir also wirklich ganz schlecht gegangen ist. Und in so einem Moment wünscht man sich, dass einfach jemand per Zufall reinkommt und schaut, wie geht es ihr, und ist sie noch da, und schnauft sie noch. Ich hatte Fieber, ich habe nichts mehr gegessen, ich war sehr schwach, wahrscheinlich etwas wie eine Magen-Darm-Grippe und habe einfach nicht zum Bett ausmögen, aber ich musste raus, weil im Bett bin ich fast verfroren, es war kalt, ich musste das Haus heizen. Ich bin aufgestanden und habe Feuer gemacht und bin rausgegangen, erbrechen und nachher gerade wieder abgelegen. Und ich war grau und weiss wie ein Lindtuch. Und habe mich effektiv nur noch halb lebendig gefühlt. Und das sind schon Momente, wo du, wenn du allein bist, sehr unangenehm und ungemütlich sind.
Ertappt man sich dann manchmal beim Gedanken, hat jetzt mein grosses Weichenbett daheim in der Wohnung B? 24 Grad.
Nein, das hier ist mein Zuhause. Ich habe hier mein Weichenbett. Und das ist sehr gemütlich und bequem. Und das ist mein Nest. Ich wünsche mir nichts anderes. Was ist in dem Moment, dass man gerne sich um Sorgen fühlt? Dass man gerne jemanden hätte, der einem ein Thema macht, zum Beispiel. Oder ja, der fragt, wie geht's? Brauchst du etwas? Kann ich dir etwas bringen? Wo ihm das dann auch bringt.
Ich nehme an, das sind Momente, wo man vielleicht auch traurig ist. Dann.
Ja, ganz sicher. Und nicht nur Trauer. In diesem Moment ist vielleicht weniger Trauer, sondern eher fast auch ein bisschen, ich will jetzt nicht gerade sagen, Existenzangst. Das ist ein grosses Wort. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Weil da spürst du wirklich, wie verletzlich das du bist und wie klein, effektiv. Aber gell, das sind Momente, die wieder vorbeigehen. Da habe ich mal ein Feuer und es wird warm und nachher geht es schon gerade ein bisschen besser. Gegen Einsamkeit brauche ich keine Strategie, weil ich suche sie. Ich flüchte eher die grosse Masse. Ich fühle mich nicht wohl in der Masse, in den Leuten. Und in der Einsamkeit ist mir wohl. Und in der Natur ist man nie allein. Und wenn dann halt niemand rum ist, dann geht man mit dem um, was man hat. Und das sind die eigenen Gedanken. Und die Gedankengebäude sind gross und sind vielfältig und sind reich. Und sie gehen vor allem tief. Sie gehen ganz an die Wurzeln der Existenz. Was ist es? Was machen wir da? Warum sind wir hier? Es ist für mich die ständige Verbindung, die wir haben zu unserem Ursprung, zu unserer Quelle, zu dem Ort, wo wir alle zusammen herkommen und wo wir alle wieder hergehen. Das ist die ursprüngliche Energie und das, was es macht, dass wir jeden Tag wieder verwachen, dass wir lebendig sind. Und die Gedanken kreisen häufig um das herum. Und da kommt so ein Urvertrauen, ein Gefühl von einem ganz grossen, tiefen Vertrauen und einer Verbundenheit mit dieser Quelle.
Also eine Art, das kommt schon gut, weil wir kommen wieder dorthin zurück, wo wir hergekommen sind.
Richtig, ja.
Also es ist auch eine Form von Glauben, oder? Etwas, wo man sich daran festheben kann, wenn es eben schwierig wird.
Ja, wenn du dem willst glauben, sagen ja, warum nicht? Ich sage ihm Vertrauen. Oder ein Gefühl von eingebunden sein. In etwas viel Größerem.
Aber das braucht es.
Ja, ohne das überlebt niemand.
Man hat ja auch irdische Bedürfnisse. Wie ist das mit Sex und so Sachen?
Ja, so als Frau allein kann man die Libido eigentlich noch ganz gut einschläfern. Das ist nicht so ein grosses Problem. Und wenn es einem dann wirklich packt wie verrückt, dann ist man als Frau in einer relativ guten Position. Also ich glaube, die Männer haben da mehr Schwierigkeiten.
Also als Frau kann man durchaus irgendwie sagen, ich angle mir jetzt einen, fertig. Das gehört man nicht, du nickst.
Ja, es gehört natürlich alles dazu, zu dem Gleichgewicht, das man braucht. Und wenn du von der zwischenmenschlichen Beziehung redest, dann ist das selbstverständlich auch ein Teil von dem Ganzen, wo wir alle drin eingebunden sind. Und ich habe zwischenmenschliche Beziehungen. Ich bin da hier nicht eine Einsiedlerin. Ich bin nicht, wie die Leute sagen, zum Beispiel eine Aussteigerin. Ich bin verbunden mit allem, was mich umgibt. Und das sind auch meine Mitmenschen. Aber es ist einfach so, dass der Kontakt, den ich suche mit Mitmenschen, ein kleiner Teil ist von meinem Leben. Ein kleiner Teil. Und alles andere, was ich tue und was ich drinnen lebe, und meine Realität, ist viel, viel mehr als meine Mitmenschen.
Aber die Röte zurück in die alte Welt, die sind nicht gehabt. Lisa wünschte sich zum Beispiel, dass ihre Schwester mit den Kindern näher wäre. Und auch für den Notfall ist gesorgt. Die einzige Rechnung, die Lisa ins Haus flattert, ist die von der Krankenkasse. Die hat sie beibehalten. Auch wenn sie sich grundsätzlich eigentlich nicht vorstellen kann, zurück in unsere konsumorientierte Welt zu kommen. Warum sucht Lisa eigentlich die Einfachheit, die Abgeschiedenheit? Ist es Überdruss vor der Konsumgesellschaft? Sie sagt es uns in 4 Minuten, hier auf DRS1.
Turned me.
Eine Biografie wie die von Elisa in Südfrankreich, die lässt einen staunen und wirft dann Fragen auf. Wie macht sie es, wenn sie krank wird? Oder wie schafft sie es finanziell? Von was lebt sie? Was ist mit dem Wunsch nach Familie? Und vor allem, warum macht sie das Ganze? Was treibt sie dazu, so ganz einfach zu leben? Das Einfache zieht sich bei ihr ja durch bis zu ihrem Namen. Sie nennt sich einfach Lisa, ohne Geschlechtsnamen, und man ist mit ihr per Du. Karin Frey, die Lisa in Südfrankreich besucht hat, hat probiert, den außergewöhnlichen Lebensstil zu verstehen.
Person Lisa macht einem zu grübeln. Zum Beispiel könnte man sie als konsequent bezeichnen, aber gleich nicht als verbissen. Wer sie trifft, trifft auf einen fröhlichen, kommunikativen Mensch und trotzdem sucht sie die Einsamkeit. Oder es stimmt nicht für sie, wie wir in unserer Konsumwelt leben. Missionieren darf sie aber nie und das Gefühl haben, alle anderen müssen sie jetzt machen wie sie. Was in und mit der Welt passiert, das interessiert sie, aber zumindest in mitwühlen will sie nicht mehr. Lisa lebt in der Natur aus, Wind und Wetter ausgesetzt, aber nicht etwa einfach wild. Im Gegenteil, probiert sie mit viel Liebe zum Detail Ordnung in ihren Garten zu bringen und auch ihr selber sieht man an, dass sie Wert darauf legt, pflegt zu sein. Das geht, auch wenn man weder Badezimmer noch WC hat.
Ja, ich habe eine Grube für Gäste, das Gäste-WC quasi. Das ist ein Stein, wo man sich solid herstellen kann und unten nachher eine Grube, wo das Material aufgefangen wird drinnen. Das bleibt nachher drinnen liegen, ein paar Monate, bevor es in den Garten geht. Und mein eigenes WC, das geht gerade direkt in den Garten raus. Das ist ein Gräbli, etwa 15 cm tief, wo jeden Tag frisch bedüngt wird und nachher wird es mit Holzschnitzel zugedeckt. Das Gräbli bleibt nachher 6 Monate lang unberührt so liegen. Dann werden die Holzschnitzel auf die Seite geschaufelt und darunter nachher habe ich einen wunderbaren Kompost und kann etwas säen drin.
Es ist schwierig, wenn man so husch-husch von aussen kommt, ihren Lebensstil zu fassen. Vielleicht darum auch, weil keine abgefahrene Philosophie dahinter steckt, kein stures Konzept. Vielmehr geht es um einen langen Prozess, einen Weg, den Lisa gemacht hat auf der Suche nach einem bestimmten Lebensgefühl. Unabhängigkeit und Freiheit sind Wörter, die sie immer wieder braucht, um sie zu beschreiben. Es hat einfach gedauert, bis sie ihre Sehnsucht hat davon leben.
Ich bin in einem Dorf, etwa 20 km von Zürich weg aufgewachsen. Ich habe 2 liebe Eltern und eine liebe Schwester. Und ich hatte sehr eine normale, geordnete Kindheit gehabt. Nichts Außergewöhnliches. Ich war sehr ein braves Kind. Gehorsam, fast zu brav. Und in der Pubertät habe ich 180 Grad Kehr gemacht. Und bin wahrscheinlich ein bisschen rebellisch geworden. Ich bin halt nicht am Abend nicht heimgekommen, die Zeit, die ich hätte sollen. Die normalen Dummheiten, die so ein Teenager halt jemand macht. Also, nichts Bösartiges. Ich habe einen klassischen Werdegang. Ich habe eine 4-jährige Berufsausbildung gemacht mit Lehrabschluss als Optikerin. Ich habe nachher auf dem 2. Bildungsweg berufsbegleitend eine Ausbildung gemacht, weil ich das Gefühl hatte, in der Geschäftswelt 8 bis 6, 7, 5 Tage in der Woche und Jahr aus, Jahr ein, das kann ich nicht auf lange Sicht raus. Das kann ich nicht. Ich musste mehr Freiheiten haben und habe darum gelernt massieren. Ich habe verschiedene Massagetechniken gelernt und habe nachher mein eigenes Geschäft aufgebaut auf dem. Ich habe mir so meine Zeit besser einteilen können und bin dann so nahe ins Nahe umgestiegen. Dann ist das Geschäft zu einem Ende gekommen und so habe ich angefangen, Saison zu arbeiten im Skigebiet. Ich habe wieder Anstellung gehabt, bin wieder an einem regelmässigen Fahrplan unterworfen von einem Arbeitgeber. Ich war in Arosa, in Grindelwald, in Saas-Fee, in Interlaken. Ich habe eine Sommersaison gemacht auf einem Kreuzfahrtschiff auf der Stella Solaris und eine Sommersaison am Le Clément und oberhalb von Vevey. Und das war alles fein, das war alles wunderbar. Ich wusste, ich mache das 4, 5, maximal 6 Monate. Und nachher ist der Vertrag zu Ende. Und ich habe wieder Freiheit vor mir.
Freiheit. Da ist es wieder das Wort, das ihr so wichtig ist. Der Drang, den hat sie schon früher gehabt.
Zum Beispiel, als meine Schulkolleginnen Töffli bekommen haben von ihren Eltern. Und als ich gesehen habe, wie sie müssen, am Samstag irgendwo noch in einem Supermarkt Gestell auffüllen, um Geld zu verdienen, damit sie Benzin kaufen für ihr Töffli. Und ich habe meinen Samstag gerne frei gehabt. Ich wollte machen, was ich wollte. Und bin mit meinem Velo geblieben. Und ich habe mich einfach viel freier gefühlt, auf die Art und Weise.
Und der Traum, den ganz viele haben, einmal eine Familie haben, Kind. Geheiratet war sie schon mal, erzählt mir Lisa. Und die Scheidung, weil das Geschäft ist, wie ihr Mutters Haus war, die Scheidung hat ja dann auch dazu geführt, dass sie ihre Massagepraxis aufgegeben hat.
Ich war sehr jung geheiratet und habe eigentlich nie einen Kinderwunsch gehabt in diesem Sinn. Und ich habe eigentlich einmal gemerkt, dass das mit dem Geheiratensein eigentlich ein Fehler ist. Das ist eine Lebensform, die mir nicht entspricht.
Sehr früh heisst?
Ja, ich war 21, als ich geheiratet habe.
Da weiss man das auch noch nicht so genau.
Da weiss man noch nicht so genau, wer das man ist und was das man braucht. Und macht jemand halt einen Jugendfehler und Jugendsünde.
Und das war aber seither kein Thema mehr gewesen?
Nein, ganz und gar nicht. Nein. Ich habe mit 24 geschieden und seither ist das Thema gar nicht mehr auf den Tisch gekommen. Ich habe zwar einmal noch mit einem Partner zusammengelebt, für eine gewisse Zeit, und das war immer eine gute Zeit, aber nachher auch immer nach der Trennung wieder noch eine bessere Zeit.
Wenn es ihr jetzt da aussen passieren, dass sie schwanger wird, wäre es klar, dass sie zurückkommen müsste, sagt sie. Ein Kind müsse können lernen, in der Gesellschaft leben. Es müsste dürfen integriert sein, findet Lisa. Für sich selber bleibt sie lieber, wo sie ist. Und eben ist sie ja auch nicht einfach ganz ohne Gesellschaft. Zum Beispiel dann nicht, wenn es um den Lebensunterhalt geht.
Ich habe ja manches Jahr als Masseurin gearbeitet. Und ich habe scheinbar einen angenehmen Hang. Die Leute schätzen es sehr. Und wenn ich jemandem zum Beispiel eine Fußreflexzonenmassage mache, als Gegenleistung für zum Beispiel eine 3/4 Stunde Arbeit mit der Motorsäge da bei mir im Wald, dann machen wir so einen Tausch. Ganz einfach. Und ich habe natürlich manches Jahr in der Schweiz gearbeitet und habe mir ein kleines Polster gemacht. Und ich lebe jetzt von dem Polster, das ich noch habe.
Was ist Lisa?
Sie ist Vegetarierin. Sie isst einen Haufen Körner, Getreide, Haber, Roggen, Dinkel, Gerste, Buchweizen, wo kein Getreide ist. Und andere Kerne, wie zum Beispiel Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Sesamsamen.
Und das postest du mit dem Pösterli?
Und das kaufe ich mit dem Pösterli im Bioladen.
Und sonst?
Mandeln, Haselnüsse, die ich zum Teil selber finde. Und je nach Saison, ich habe Kirschbäume. Hier vor uns zu suchen steht ein Birnbaum. Der hat nicht jedes Jahr Frucht. Aber wenn er Frucht hat, sind sie ganz fein, die Birnen. Und nachher ist die ganze Saison. Da mache ich mit dem Velo einmal meine Touren und finde da und dort einmal ein verlassenes Stück Land. Nicht mehr gepflegt, verwildert, wo noch einmal ein Baum draufsteht, sei es ein Pfirsichbaum, ein Aprikosenbaum. Und da hat es da hier in der Gegend einen ganzen Haufen Feigenbäume. Die wachsen da fast wie ein Unkraut, in Anführungszeichen. Und dann gehe ich mal schauen, ob ich den Besitzer finde. Und dann gehe ich mal schauen, ob ich fragen kann. Und wenn kein Besitzer rum ist und die Sache auf die Straße rauswächst, dann halte ich halt an und esse so viel, wie ich mal gegessen. Und so ist eigentlich 3 Monate im Jahr schon gut.
Und der Rest?
Der Rest ist, ja, wenn es nicht Feigen sind, dann kommen nachher Kacke. Die sind im November, Dezember reif.
Hat es ja schon mal einen Moment gegeben, wo du mit dem Velo am Supermarché gehalten hast und gefunden hast, aber jetzt ein Täfeli Schoki.
Nein, ich bin keine Schoki-Frau.
Oder sonst irgendwie etwas?
Mal, es gibt natürlich auch Luxus, den ich mir leiste. Das sind zum Beispiel Bananen. Ich habe sehr gerne exotische Früchte im Allgemeinen, aber Bananen, das ist etwas, das ich mir leiste. Das ist eine Frucht, die weit her transportiert wird, die eine ganz schlechte Ökobilanz hat, wo wir hier zu einem lächerlichen Preis kaufen,
Aber man kann gleich nicht einfach 100%
Nein
sagen. Man kann
aber einfach nicht daran vorbeigehen. Nein, das geht nicht.
Und das geht 20 Jahre so weiter?
Das geht ganz sicher nicht 20 Jahre so weiter, aber es geht jetzt noch ein Zeitchen. Und in dieser Zeit habe ich jetzt Zeit, um mir zu überlegen, wie dass ich das einrichten möchte in Zukunft.
Also ist es dann auch quasi ein Ausstieg auf die Zeit? Könntest du dir vorstellen, irgendwann wieder zurückzukommen und halt wieder so zu arbeiten wie wir, wo uns manchmal wünschen, wir könnten auch aussteigen?
Der kürzliche Besuch in der Schweiz hat mir gezeigt, dass ein Zurückgehen in die Welt, so wie ich sie früher kennt habe, nicht mehr möglich ist. Es sind so viele Zwänge. Die Welt, ich habe das Gefühl, wenn ich dort drinnen bin, ich drehe wie der Hamster im Rad. Es hat mit der Sinnfrage zu tun, mit der Gesellschaft, die so einen Haufen Überfluss produziert, dass sie selber drinnen fast verstickt. Und ich als Teil von der Gesellschaft habe mich einfach sehr unwohl gefühlt drinnen. Ich habe einfach gesehen, dass ich den ganzen Überfluss gar nicht brauche. Dass es der Überfluss ist, der mich verdrückt. Und wenn ich den wegschaufeln kann, dann kann ich richtig leben. Ich war in der Gesellschaft innen, fast wie lebendig begraben. So habe ich mich gefühlt. Es war eine Anhäufung von immer wieder an diesem Abgrund stehen und immer wieder das Gefühl haben, für was machst du das eigentlich? Für was drehst du in diesem Rad innen? Das kann doch nicht das Leben sein.
Wenn du sagst, es bringt einem zu diesen ganz extremen Sinnfragen, kann das so weit führen, dass man vielleicht eventuell gar nicht mehr sein würde?
Ja, das ist ganz klar. Der Abgrund, wo man ständig wieder davor steht. Wenn du in einer Realität lebst, wo du spürst wie eine Zwangsjacke, wo dich so einschränkt und so einengt und so fast verstickt. Und wenn du in dir innen ein Idealbild hast und eine Vorstellung von etwas, was du gerne möchtest leben und nicht kannst, weil du in etwas eingebunden bist, wo das komplette Gegenteil ist quasi. Du machst dann einen Spagat zwischen diesen zwei Welten.
Das ist ja ein grosser Schritt, dann zu sagen, so, und jetzt gehe ich und jetzt lebe ich anders und ich lebe das, was ich eigentlich schon lange will. Hat es wie einen Punkt gegeben im Leben, der dich dazu bewegt hat, zu sagen, jetzt?
Ja, das war der Tod von meiner Freundin. Wo auch an diesem Abgrund gestanden ist. Und das war wie eine Seelenverwandtschaft. Eine Frau, die einfach gespürt hat, was ich spüre. Und nachher den Schritt gemacht hat.
Und was hat das ausgelöst?
Das hat mir gesagt, dass ich das Recht habe, mein Leben zu leben. So, wie ich es verstehe, so, wie ich es richtig finde und mich nicht lasse dominieren. Sei es von einer Gesellschaft, sei es von einem Symbol, sei es von anderen Menschen. Ich habe das Recht, mein Leben so zu leben, wie ich es richtig finde. Ja, und dann natürlich auch das ungefähr zu diesem Zeitpunkt, also das heisst, etwa ein Jahr später, dass ich da ein bisschen Land gefunden habe.
Also es hat wie gepasst?
Es hat irgendwie wie gepasst, ja.
Wie ist das? Redest du manchmal mit ihr? Dass du irgendwie ihr erzählst, hey, ich bin jetzt dort, wo ich eigentlich wollen sein?
Fast jeden Tag.
Du strahlst.
Ja, ich bin glücklich hier. Ich möchte nie ein anderes sein. Und ich möchte nichts anderes machen. Ich bin richtig glücklich da.
Lisa im Paradiesgarten. Wir haben die Sendung «Menschen und Horizonte» vom letzten Frühling wiederholt, hier auf Tieren 1, eine Sendung von Karin Frey über die 38-jährige Lisa, die seit 4 Jahren in einem kleinen Häuschen in Südfrankreich nach ihrem eigenen Ideal probiert zu leben. Die Lisa ist jemand, der sich viel Gedanken macht, so hat sie auch über den Besuch nachgedacht von uns bzw. von Karin Frey. Und sie hat dann uns noch einmal geschrieben und betont, es sei ihr wichtig, dass für ihr Verhalten und ihre Wahl nicht irgendein dramatisches Erlebnis im Vordergrund stehe, sondern vielmehr der Drang, sich von einer gesellschaftlichen Zwangsjacke zu befreien. Und der Wunsch, ein Leben im Gleichgewicht mit der Natur zu führen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS 1.